findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Box, ich habe das Vergnügen, tatsächlich heute mit Eliot Belmadani zu sprechen. Und bevor wir in die Inhalte einsteigen, würde ich doch gerne eine kurze Beschreibung von dir selber mal von dir hören. Welche drei Hashtags würden dich am besten beschreiben, Eliot?
Das ist schwierig. Ich glaube, Hashtag offen. Ich mag sehr gerne, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Ich war zum Beispiel in einem Schüleraustausch in Alaska. Ich habe an unterschiedlichsten Unternehmen oder auch unterschiedlichst ehrenamtlich gearbeitet. Dann habe ich Hashtag wissbegierig. Ich lerne immer total viel, wenn ich das mache. Und ich bin auch immer total offen fürs Lernen, weil es am Ende so ein bisschen darum gehen soll, irgendwie das bestmögliche Ergebnis zu haben. Und gerade auch so ein bisschen Hashtag müde. Ich stehe so ein bisschen kurz vor meinen Abiturklausuren. Und das ist dann doch nochmal ein bisschen anstrengender, als ich erwartet habe. Aber ich glaube, auch das wird in Zukunft wieder eher in Richtung Hashtag Energie gehen.
Dann lass uns da mal reinspringen. Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist noch Schüler, du bist kurz vorm Abitur. Wie bleibt man in Schule wissbegierig? Wie kriegt man das hin, wenn man sich sonst so anguckt, dass ganz viele Schüler und Schülerinnen gar keinen Bock auf Schule haben? Warum ist es für dich tatsächlich essentiell?
Ja, also das klingt immer so ein bisschen hart, wenn ich das sage. Ich erzähle das auch manchmal jüngeren Schülern, wenn die mich fragen. Es ist tatsächlich so, dass man sich, glaube ich, auch so ein bisschen den Anspruch wegnehmen muss, in allem irgendwie eine Eins zu haben. Ich glaube, das ist einfach unrealistisch und da macht man sich auch wirklich kaputt. Man kann das schaffen, wenn man sehr fleißig ist. Ich glaube aber, es ist vor allem wichtig, die Zeit und auch die Ressourcen, die man hat, irgendwie in die wichtigen Fächer zu stecken, die einem auch wirklich interessieren. Für mich ist das zum Beispiel Philosophie. Ich finde das voll spannend. Ich habe auch viel mehr gemacht, als wir irgendwie im Unterricht je gelernt hätten. Und ich glaube, man muss halt so ein bisschen seine Nische finden und dort praktisch irgendwie weitermachen und auch über den Unterrichtsplan irgendwie hinaus machen. Und wenn man dann sehr coole Lehrkräfte hat, die auch vielleicht mal so ein bisschen vom Lernplan abweichen, wenn man irgendwie private Fragen hat, weil das Thema gerade spannend ist, darauf antworten, da hat man schon viel gewonnen.
Was ist denn Lernen für dich, Eliot? Jetzt hast du ja schon eine ganze Zeit, also mit Schule auch eine ganze Zeit hinter dir und bist fast fertig. Was ist da Lernen für dich, wenn du das so definieren würdest?
Also ich persönlich finde, Schule ist eigentlich wenig Lernen, weil Schule basiert eigentlich immer so ein bisschen darauf, man hat ein festes System und man möchte dieses System irgendwie möglichst gut erfüllen. Oftmals geht das auch durch Trickserei an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, Lernen ist an sich einfach nur irgendwie die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Was aber auch heißt, man muss lernen zu lernen, also auch lernen, die neue Fähigkeiten irgendwie anzuwenden. Und ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste. Und ich persönlich bin eine Person, ich bin immer so ein bisschen learning by doing. Also ich steige auch ganz oft in Dinge ein, von denen ich noch nicht so viel Plan habe und lerne dann unfassbar viel irgendwie auf dem Weg. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, weil Lernen im Grunde eigentlich immer eine Form von Selbstreflexion ist und einer stetigen Verbesserung.
Jetzt hast du schon ganz schön viel gesagt, aber lernt man Lernen in Schule? Oder hast du Lernen in Schule gelernt, Eliot? Oder wie hast du es dir beigebracht?
Ich glaube, ich hatte halt sehr viel Glück so von meinen Eltern her, weil die einfach immer sehr viel mit mir gemacht haben. Ich habe immer sehr viel gebastelt mit meiner Mutter, als ich jung war, gemalt, gezeichnet, genäht, alles Mögliche. Ich glaube tatsächlich, dass dass Schule versucht, Lernen zu vermitteln. Das sieht man auch daran, dass wir echt eine Unmenge an Stoff haben und der Stoff eigentlich meistens eher so eine Nebenrolle oder Nebenschauplatz spielt, sondern es vielmehr darum geht, dass man sich irgendwie Stoff aneignet, als was man sich aneignet. Leider Gottes an manchen Stellen vielleicht. Ja, ich würde schon sagen, ich habe Lernen gelernt. Ich würde aber auch sagen, dass ich es vor allem durch meine Freizeit gelernt habe und durch meine Hobbys und die Sachen, die ich wirklich spannend finde.
Was findest du denn spannend?
Ich zum Beispiel spiele jetzt Klavier seit knapp 7 Jahren oder sowas. Also Musik finde ich alles super spannend. Musik ist auch mein absolutes Lieblingsfach. Wir haben sehr viel Praxisunterricht in Musik und da geht mein Herz immer auf, wenn man was Praxisorientiertes machen kann. Und da lerne ich natürlich einerseits irgendwie Sachen für die Schule, aber ich lerne ja auch Sachen irgendwie für mein Hobby in der Musik, also irgendwie Klavier spielen, Gitarre spielen. Und daran habe ich einfach unfassbar viel Spaß. Und ich finde, wenn man so diese Synergien nutzt, aus was interessiert die Schüler eh schon und was ist auch irgendwie in der Schule relevant, dann entstehen daraus meistens irgendwie so ein bisschen die schönsten Momente in der Schule.
Wie hast denn du, jetzt hast du ja fürs Abi, ich weiß, wenn ich an mich zurückdenke, heute ist es, glaube ich, tatsächlich ja ein bisschen anders. Du hast ja über das Zentralabi bestimmte Fächer, die du machen kannst. Da kannst du ja gar nicht mehr so richtig auswählen. Gibt es trotzdem so besondere Vorlieben, die du in Schule hast? Also wo du auch sagst, da hast du deinen Fokus drauf gelegt, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, man kann nicht überall richtig gut sein, aber da, wo man gut sein kann, weil es einen interessiert, dann sollte man das eben auch machen. Was sind da deine Schwerpunkte, die du für dich selber gesetzt hast in Schule?
Also als allererstes Musik. In Musik kann ich mich leider nicht prüfen lassen wegen meiner Fächerkombination. Da sind die
Das konnte ich
Regularien zu
noch.
strikt.
Ich hatte Musik als Leistungskurs tatsächlich.
Genau. Also man kann sich tatsächlich unter bestimmten Bedingungen praktisch prüfen lassen. Das wäre natürlich eine wunderbare Extranote für mich, weil ich das ja eh schon kann aus meiner Freizeit. Geht leider nicht mit meiner Fächerkombination. Dafür lasse ich mich aber in Philosophie prüfen. Finde ich unfassbar spannend. Und ich finde, Philosophie greift auch stark diesen Aspekt des Lernens oder des Lernens auf, weil es im Sinne eigentlich darum geht, irgendwie um die Introperspektive, also wie sehe ich mich selbst und einmal irgendwie, wie sehe ich die Außenwelt oder wie verstehe ich die Außenwelt. Und natürlich meine Leistungskurse, Mathe, Physik. Am Anfang war ich da tatsächlich noch deutlich motivierter als jetzt, weil ich am Anfang noch so ein bisschen in den Bereich Luft- und Raumfahrt gehen wollte. Da macht es natürlich auch Sinn, strategisch irgendwie einen Schwerpunkt drauf zu setzen, weil sie halt doppelt zählen und ich mich darin unbedingt prüfen lassen muss. Aber ich habe so zum Ende meines Abiturs immer mehr gemerkt, dass ich sehr in Richtung Geisteswissenschaften und Kunst, Musik irgendwie gegangen bin.
Kannst du sagen, wie du das so festgestellt hast? Also was waren so Momente, wo du sagst, da haben sich tatsächlich Schwerpunkte bei dir verschoben? Weil das ist ja gar nicht so einfach. Ganz viele junge Menschen stehen ja davor und sagen, jetzt habe ich die Schule gemacht, weiß aber gar nicht so richtig, wie und wohin ich mich orientieren soll. Bei dir klingt es ja schon sehr, als weißt du schon sehr gut, wohin du möchtest und was du auch nicht möchtest.
Ja, also der Wechsel war tatsächlich irgendwie ganz spannend. Ich habe für mich selbst gemerkt, dass der Wechsel oder der Schwerpunkt eigentlich zu den Fächern verschoben wurde, die sehr wenig für Schule stehen. Also Praxis, Denken, wirklich Diskurs, weil das, was wir in Schule ja viel haben, wir haben ja drei Aufgabenbereiche. Wir haben einmal das Wiedergeben, einmal irgendwie das Vergleichen, Aufgabenbereich 2. Und dann haben wir Aufgabenbereich 3, praktisch das wirklich Spannende, was ich toll finde. Und zwar bewerten, selber drüber nachdenken, in den Diskurs darüber gehen. Und das ist immer der kleinste Aufgabenbereich in der Schule im Prinzip. Wobei das eigentlich aus meiner Sicht der gesellschaftlich wichtigste Teil wäre. Und das sind halt so ein bisschen die Aufgabenbereiche, die zum einen in Philosophie unfassbar wichtig sind, aber auch in Musik unfassbar wichtig sind. Und ich habe für mich einfach persönlich entdeckt, dass ich dieses ganze stumpfe, ich gebe das und das wieder und ich wende das und das Prinzip an, auf Dauer irgendwie langweilig finde, auch wenn ich es am Anfang vielleicht cool gefunden habe, weil Luft- und Raumfahrt, Technik, ich war total naturwissenschaftsbegeistert. Ich habe aber gemerkt, dass Schule da eigentlich gar nicht so viel geben kann, weil ich persönlich war an dem forschenden Teil irgendwie interessiert und in der Schule geht es ja wirklich darum, die Grundlagen irgendwie zu lernen, auf die Forschung dann irgendwann aufbauen kann. Ich habe halt für mich ge gemerkt, dass ich relativ viel Neues brauche und daraus hat sich dann irgendwie auch dieser Wandel entwickelt.
Jetzt bist du ja jemand, der sowieso nicht nur den Blick auf ich mache mein Ding in Schule und dann ist gut macht, sondern du engagierst dich ja unglaublich viel. Was machst du alles? Wie kriegst du eigentlich deine ganzen Sachen? Also ich meine, du bist ja auch politisch sehr aktiv. Wie hast du das alles unter einen Hut gekriegt, Iljot?
Also tatsächlich muss ich da so ein kleines Dankeschön an meine aktuelle Schule geben, weil sie mir das natürlich irgendwie ermöglicht. Ich war
Willst du mal
davor
gerade sagen, wo du
woanders.
genau bist? Willst du mal gerade sagen, wo du genau
Ich bin
bist?
im Gymnasium Fegesack in Bremen-Nord. Es ist das einzige Gymnasium da, so in Richtung Nord in Bremen. Und davor war ich tatsächlich in Niedersachsen auf der Schule. Und ich habe ganz, ganz schlimme Erinnerungen an diese Schule tatsächlich. Ich habe mich dort weder engagiert, noch habe ich irgendwas anderes gemacht außer Schule. Ich bin halt hingegangen, ich bin nach Hause gegangen, habe Hausaufgaben gemacht, ich habe geschlafen und am nächsten Tag das Ganze wieder. Da bin ich echt so ein bisschen eingegangen. Und erst seit diesem Schulwechsel habe ich gemerkt, ey, da gibt es Menschen, die sich wirklich auch auf so einer persönlichen Ebene für mich interessieren, und einen auch dahingehend irgendwie fördern wollen, dass man seinen richtigen Weg geht. Und daraus hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich da Schülersprecher geworden bin, dass ich danach auch noch für das Land Bremen Schülersprecher geworden bin, mittlerweile sogar auf Bundesebene für ganz Deutschland aktiv bin mit einer Mental Health Kampagne. Ich habe halt gemerkt, wenn man Menschen hat oder wenn man Bezugspersonen hat, und auch wirklich das Gefühl hat, dass man selbstwirksam ist, dann schafft man auch viel mehr. Und natürlich fallen dafür die ein oder andere Schulaufgabe irgendwie hinüber. Ich habe das große Glück, dass ich relativ privilegiert bin. Ich muss wenig lernen, ich muss wenig arbeiten irgendwie, und kann so dementsprechend natürlich meine Zeit auch in diese Sachen stecken.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann vermittelst du ja schon noch den Eindruck, welche Relevanz und wie wichtig Lehrkräfte sind, die Menschen fördern in Schule. Was bräuchte für dich die ideale Lehrkraft tatsächlich, damit mehr Schüler über sich hinaus wachsen können in Schule?
Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich was Lehrkräfte ausmachen, sondern das System an sich. Ich glaube, dass Lehrkräfte einfach mehr Zeit brauchen. Ich glaube, wir haben einfach diesen konstanten Kampf mit diesem curricularen Druck versus irgendwie Selbstentfaltung, Beziehungsarbeit, also diese ganzen wichtigen Dinge, die unser Leben krass prägen können. Und Lehrkräfte haben einfach gar keine Zeit. Wenn man da so eine Regelklassengröße von 32 Schülern hat, dann kann man gar nicht diese Beziehungsarbeit leisten. Und das heißt, das System muss entschleunigt werden und das System braucht einfach mehr Zeit, um eben Beziehungsarbeit leisten zu können. Und an derselben Stelle müssen Lehrkräfte natürlich auch bereit sein, diese Beziehung einzugehen. Das heißt, man muss irgendwie auf einer selben Augenhöhe sein, man muss Empathie zeigen. Und ich glaube, dass viele Lehrkräfte dadurch aktuell einfach überfordert sind und das gar nicht irgendwie auf den Blick haben, beziehungsweise oftmals auch im Blick haben, aber nicht leisten können, weil sie einfach so überarbeitet sind.
Jetzt hast du ja durch dein Engagement, was du als Schülersprecher, dann eben auch als Schülerlandessprecher mit gekriegt hast, ganz andere Einblicke auch so. Was ist deine Intention auch gewesen für dein Engagement in Schule? Also was willst du und wolltest du bewegen und was sind so Dinge, die dir da begegnet sind?
Also meine Intention war tatsächlich auch so ein bisschen mein Frust mit der alten Schule, weil es immer wieder so Situationen gab, wo ich mir dachte, ey, das kann doch nicht sein. So ein Beispiel ist dieses klassische, wir schließen die Schultoiletten ab, weil irgendjemand vandaliert hat und niemand darf auf Klo gehen. Also die Nachricht, die man damit an Schülerinnen und Schüler sendet als Lehrkraft oder als Schulleitung, ist ja im Prinzip, hey, ich spreche dir gerade ab, irgendwie selbstbestimmt auf Klo zu gehen. Und ich finde, das ist eine Herabwürdigung auf vielen Ebenen, weil es im Prinzip Schülerinnen und Schüler sehr viele ihrer Menschenrechte oder ihrer eigenen Autonomie abspricht. Und ich persönlich war nach dieser Schule an dem Punkt, wo ich sagen würde, das möchte ich mir nicht mehr gefallen lassen. Und deshalb bin ich dann irgendwie in dieses Engagement auch reingefallen. Und auch, weil es halt an meiner neuen Schule anders gegangen ist und ich gesehen habe, ey, viele Schulen machen das anders. Es gibt viele Schulen, die bereits super, super gute Vorbilder sind. Warum schafft man das nicht irgendwie flächendeckend? Und in meinem Engagement bin ich tatsächlich auch auf total viel Ablehnung gestoßen. Also es gibt ja total viele Vorurteile gegenüber meiner Generation. Wir würden nie arbeiten wollen, wir wären dumm, wir verstehen die Welt nicht. Also diese ganzen Stereotype, die eigentlich wenig wahr sind und wo auch wenig hinter ist. Also gerade wenn wir so ein bisschen auf LinkedIn mal gucken, was da Menschen posten, die verdrehen uns ja wirklich die Wörter im Mund und hetzen dann gegen uns, obwohl wir das so nie gesagt haben. Und das finde ich ganz schade, dass wir eigentlich die Generation sind, die keinen Einfluss auf die Politik hat. Wir wählen nicht und wir sind auch nicht die Zielgruppe der Politik. Das heißt, wir bleiben eigentlich immer vorne aus. Und deshalb brauchen wir einfach mehr junge Menschen, die sich engagieren und diesen Austausch zwischen den Generationen auch fördern.
Wie wichtig ist Selbstbestimmtheit in Schule, EJ?
Ich glaube, unfassbar. Also wir haben es ja auch in unserem Grundgesetz irgendwie verankert, dass man sich irgendwie frei entfalten soll. Und ich glaube, dass diese Selbstbestimmtheit und diese Autonomie eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die man irgendwie haben kann, um ein glückliches Leben zu führen, aber auch um uns gesellschaftlich irgendwie auf den Weg zu bringen, wie wir es gemeinsam schaffen können. Und ich merke halt, dass Schule in vielen Systemen einfach sehr reguliert ist und immer sehr viel von oben herab nach unten regiert wird, was auch nicht nur Schuld der Lehrkräfte ist, sondern auch Schuld der Behörde, weil die Behörde macht ja auch den Lehrkräften Vorschriften und die Lehrkräfte fühlen dann teilweise dieselbe Unmächtigkeit wie SchülerInnen zum Beispiel fühlen im Vergleich zu den Lehrkräften. Und ich glaube, dass man diese Autonomie und auch diese Selbstwirksamkeit einfach fördern muss, weil das Menschen zeigt, ey, das, was ich tue, ist sinnstiftend, ich kann irgendwie was bewegen. Und das ist, glaube ich, die Einstellung, die wir in der Gesellschaft aktuell brauchen, unter Anbetracht der aktuellen Weltlage.
Was müsste es denn deiner Meinung nach, jetzt steckst du da ja auch intensiv in diesen Themen drin, was müsste sich denn da grundsätzlich verändern, wenn du auf Behörde guckst, wenn du dann hinterher auf Lehrkräfte und dann runterbrichst auf Schule? Was bedeutet das eigentlich?
Ich glaube, mal ganz grundlegend sollten sich alle Partien irgendwie an den Tisch setzen. Ich merke nämlich immer sehr stark, die Behörde macht relativ viel, was gut gemeint ist, aber relativ schlecht bei uns ankommt und umgekehrt genauso. Und ich glaube, dass man diese Kommunikationsbarrieren abbauen muss, um sich gemeinsam mal hinzusetzen und zu fragen, was macht dafür Sinn, was macht dafür Sinn, was halten wir gut, was haltet ihr gut? Und da wirklich mal in den Diskurs drüber zu kommen, weil das findet halt einfach aktuell nicht statt. Und erst dann kann man sich gemeinsam irgendwie darauf einigen, was jetzt sinnvoll wäre für Schule und was nicht sinnvoll wäre für Schule, weil aktuell handelt jeder nach bestem Wissen und Gewissen aus seiner eigenen Perspektive heraus, aber dadurch gehen halt so viele Perspektiven verloren.
Es ist ganz spannend, denn wir haben uns ja oder unsere Wege haben sich ja zweimal ganz unterschiedlich gekreuzt. Einmal tatsächlich bei dir auch in Wegesack im Gymnasium, als du Digital School Story selber durchgeführt hast und dann, wie wir uns wieder begegnet sind, tatsächlich über LinkedIn. Wenn du jetzt mal so zurückguckst in die Schulzeit, die du jetzt auch so gehabt hast, und dann in so ein Projekt wie Digital School Story, was du selber erlebt hast, was ist da anders als sonst in Schule?
Also im Prinzip genau die Punkte, die ich eben angesprochen habe. Man ist zum einen einfach deutlich selbstbestimmter. Man hat natürlich irgendwie ein Thema vorgegeben. Man hat einen inhaltlichen Lehrplan, an dem man sich irgendwie halten muss. Aber der Zugang und die Form, wie man diesen Lehrplan erfüllt, der ist im Prinzip selbstbestimmt von uns mehr oder weniger zu wählen. Wir erstellen dieses Video, aber wie wir das jetzt aufteilen, wie wir das managen, das ist ja unsere Entscheidung. Und was ich auch halt wirklich spannend finde, da sind wir wieder bei diesen drei Aufgabenbereichen. Wenn man so ein Video erstellt, dann ist das nicht pures, ich gebe mal wieder, was ich irgendwie weiß über das Thema, sondern man hat einen begrenzten Zeitraum, man geht irgendwie in den Diskurs darüber, man diskutiert, was irgendwie die beste Möglichkeit ist, um das so einfach wie möglich und so effektiv wie möglich darzustellen. Und das vertieft natürlich irgendwie auch das Verständnis, weil man ganz, ganz viele unterschiedliche Blickwinkel auf irgendwie ein Thema, was man rüberbringen will, gewinnt. Und das finde ich einfach persönlich ganz schön und natürlich auch einfach diese Autonomie, weil man muss als Lehrkraft, wenn man dieses Projekt durchführt, auch einfach loslassen. Man muss Vertrauen in die Schülerinnen und Schüler haben. Man mischt sich nicht ständig ein. Und man muss Vertrauen haben, dass es einfach funktioniert und dass sie es machen. Und das war natürlich für uns alle irgendwie so ein schönes Gefühl, weil wir oft das Gefühl haben, dass wir halt als Kinder betrachtet werden, denen man nicht vertrauen kann, die nicht in der Lage sind, selber Entscheidungen zu treffen. Und dieser Wechsel, dass wir auf einmal selber Entscheidungen treffen können, was wir machen, wie wir es machen, war für mich zumindest eine sehr schöne und erinnerungswürdige Erfahrung.
In welchem Fach hast du es gemacht, damit hier die Hörer und Hörerinnen noch mal so ein bisschen Bescheid wissen, was war das eigentlich und mit welchem Thema?
In Mathematik, das Thema war quadratische Ergänzungen. Es gibt ja wieder Debatten, ob man quadratische Ergänzungen aus dem Bildungsplan streichen möchte, weil es die Schülerinnen und Schüler eh nicht verstehen. Finde ich übrigens ein spannendes Argument, aber das ist vielleicht an einer anderen Stelle besser angebracht. Und ich erinnere mich daran, dass es auch mein absolutes Hassthema war. Also ich fand dieses Thema persönlich total schlimm. Ich bin da wirklich nicht durchgestiegen. Und eines Tages kam dann irgendwie meine Lehrkraft rein und hat dieses Video von Digital School Stories gezeigt, was sie selbst gedreht hat, was natürlich für uns alle auch nochmal irgendwie so ein Unterhaltungsfaktor war, weil das natürlich auch was mit der Augenhöhe und mit der Machtdynamik zwischen Lehrkraft und Schülern tut. Und dann hatte ich halt wieder dieses Thema. Ich war am Anfang sehr, sehr demotiviert, bin aber danach aus diesem Projekt rausgegangen und habe gesagt, ey, ich kann das jetzt, ich verstehe das jetzt. Und war danach wirklich glücklich, weil ich das wahrscheinlich nie im Leben sonst verstanden hätte. Ich hätte es einfach irgendwie sein lassen können, die Klausur irgendwie geschrieben und danach wäre es nie wieder vorgekommen.
Was hat eigentlich dieses kreative Arbeiten dann ermöglicht, was eigentlich der klassische Unterricht nicht geschafft hast, wenn du gesagt hast, du hast es danach verstanden?
Ich glaube, dass das Wichtigste an diesem kreativen Arbeiten zum einen ist, dass man einfach Fehler machen kann. Also man kann sich ausprobieren, man kann Fehler machen und ich kriege nicht direkt irgendwie Notenabzug für meine Fehler. Und das ist ja so ein total wichtiges Ding, eine positive Fehlerkultur zu haben. Und wir haben ja verschiedene Sachen ausprobiert, manche haben gut geklappt, manche haben nicht gut geklappt. Und nur wenn man es ganz, ganz oft ausprobiert, wird es irgendwann auch gelingen. Aber wenn man direkt beim ersten Fehler irgendwie demotiviert ist, dann eine 5 oder eine 6 reingedrückt bekommt und das Thema dann vorbei ist, dann wird man auch nicht weiter daran arbeiten, das Thema irgendwann zu verstehen. Und ich glaube, diese positive Feedback-Kultur ist einfach unfassbar wichtig und hat für mich dann auch so diesen Wechsel gemacht, weil ich bin nicht damit durchgekommen, was Schlechtes abzugeben, eine schlechte Note zu kriegen und das Thema nie wieder zu haben, sondern ich musste mich ja trotzdem irgendwie aktiv verbessern und weiter daran arbeiten und es verbessern, reflektieren, wo waren die Fehler. Und das führt halt zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Themen.
Du sagst da ja was Wichtiges, nämlich es gab eine tiefere Auseinandersetzung. Es ist ja grundlegend, wenn wir häufig mit Streit oder Diskussionen, wenn wir das überhaupt aussprechen, verbindet man damit ja eher was ganz Negatives. Wie war das bei euch im Team? Hattet ihr das? Hat das stattgefunden? Und wie viel hat es dazu beigetragen, am Ende mehr Verständnis zu bekommen?
Ja, also wir sind ja als junge Generation immer sehr, sehr harmoniebedürftig in vielen Fällen. Aber tatsächlich, natürlich gab es Streit. Also es gab in vielen Gruppenarbeiten Streit. Ich glaube, in dieser ganz, ganz besonders, weil alle irgendwie Lust hatten mitzumachen, was ja so der Klassiker ist in Gruppenarbeiten, ist, dass eine Person alles macht und alle kriegen die Note dafür. Und hier gab es wirklich total viel Streit, aber auch wirklich konstruktiver Streit. Das heißt, ja, natürlich haben wir uns Sachen irgendwie in den Kopf geworfen, aber natürlich hatten manche Personen auch total valide Punkte irgendwie. Da hat man geguckt, wie man auf einen gemeinsamen Nenner kommt und irgendwie zu dem bestmöglichen Ergebnis. Und ich finde deshalb so ein bisschen dieses Harmoniebedürfnis an manchen Stellen schlecht, weil manchmal braucht es einfach Meinungsverschiedenheiten, um Probleme irgendwie besser beleuchten zu können. Und ich glaube, dass das total wertvoll ist, diese Meinungsverschiedenheiten zu haben und sich nicht nur in seiner eigenen Bubble aufzuhalten, damit man eben gemeinsam die beste Möglichkeit findet.
Jetzt ist ja der Unterschied da, dass Lehrer häufig die Tiefe mit viel Inhalt verbinden. Und du beschreibst ja Tiefe tatsächlich ganz anders, nämlich eher mit Auseinandersetzung, die unterschiedlichen Perspektivwechsel, die dazu führen, dass man eine gewisse Tiefe kriegt. Was ist denn da der Unterschied für dich zwischen viel Stoff, den man irgendwie bekommt und wissen muss, aber gleichzeitig echtem Verstehen?
Ja, das ist so auch diese Standarddebatte. Ich würde das, was die Lehrkräfte als Tiefe betiteln, eher als Breite betiteln oder weit gefächerter Inhalt. Ich sag's mal so, wenn ich habe jetzt Biologie das letzte Jahr gehabt, ich habe total viel über Zellatmung gemacht, und ich kann jetzt überall oberflächlich mitreden, aber sobald es irgendwie ein bisschen tiefer geht, bin ich eigentlich aufgeschmissen. Ich habe sehr viel Grundwissen. Aber alles, was über dieses Grundwissen hinausgeht, sobald irgendwie eine Rückfrage kommt, die ich vorher nicht hatte, dann bin ich aufgeschmissen. Ich kann dazu nichts sagen, außer ich weiß jetzt irgendwie zufälligerweise persönlich noch was darüber. Während wir bei dem anderen danach ja wirklich in der Lage sind, uns informiert damit auseinanderzusetzen und auch mit anderen Personen darüber zu reden. Und ich glaube, dass das eigentlich die wahre Tiefe ist, und das andere mehr was mit Vertrautheit zu tun hat. Das heißt, wir haben viele Themen, wir sind mit allen Themen vertraut. Die verwechseln die Vertrautheit aber wirklich mit Informiertheit. Und Informiertheit heißt halt eben auch, dass man vernünftig in den Diskurs darüber gehen kann. Und das ist halt das, was ich als Tiefe bezeichnen würde.
Jetzt kommt da ja am Ende so ein Video raus, das 60 bis 90 Sekunden lang ist. Und da könnte man ja sagen, was soll man denn in so einem Video überhaupt mitnehmen und verstehen und gleichzeitig vielleicht auch Menschen überhaupt damit anschubsen, sich mit so einem Thema besser, ja, besser orientieren zu können überhaupt. Wie ist das für dich mit dem Vergleich? Also zu diesem Video selber, passiert damit am Ende das Lernen oder ist es dieser Weg dahin, was da rauskommt?
Ja, also das ist die Frage, die ich auch so ein bisschen damals mit meiner Lehrkraft hatte. Ich persönlich sage tatsächlich, also natürlich hat man danach ein gutes Video, was das irgendwie gut darstellt. Aber am Ende des Tages ist das Video nicht das, was man gelernt hat, sondern man hat diese ganzen Fähigkeiten, diesen Diskurs auf dem Weg, die man auch gar nicht abbilden kann in so einem 60- bis 90-sekündigen Video gehabt. Und der ist eigentlich der Teil, wo man wirklich spannende Sachen gelernt hat, wo man neue Perspektiven sich erschlossen hat. Das heißt, das Video ist irgendwie das Endresultat, ist ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt von allem, was wir gemacht haben. Aber der ganze Prozess dahinter ist eigentlich wirklich das Wichtige und das, was man daraus am meisten mitnimmt.
Warum tun sich Lehrkräfte so schwer und warum hat deine Lehrkraft damals tatsächlich auch diesen Schritt gemacht? Ich traue mich an so ein Projekt ran, was ganz anders ist als klassischer Matheunterricht.
Ich glaube, viele Lehrkräfte tun sich zum einen schwer, irgendwie Kontrolle loszulassen. Viele Lehrkräfte haben auch das Gefühl, sie können es nicht rechtfertigen, so viel Zeit in nur ein Thema reinzustecken. Was vielleicht an manchen Stellen auch valide ist, aber da ist man wieder bei dieser Breite versus Tiefe Debatte. Wir haben einfach unfassbar viel Stoff durchzukriegen und so ein Projekt dauert natürlich länger, als wenn man es einfach vor einem Monolog mal eben in 30 Sekunden durch prätscht oder peitscht. Und der zweite Punkt, ich muss kurz überlegen, was die Frage nochmal war. Ach so, genau. Also bei uns kam es tatsächlich dazu, dass das mehrere Lehrkräfte ausprobiert haben. Weil Bremen, wie die Menschen wissen, die irgendwie Statistik verfolgen, ist unfassbar schlecht in Mathe, Deutsch, Lese, Rechtschreibung, Rechnen, diese ganzen Sachen. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, wir haben dieses Problem, machen eigentlich die ganze Zeit diesen Standardunterricht immer weiter. Aber wie Einstein schon irgendwie sagte, wenn man immer wieder dasselbe tut und unterschiedliche Ergebnisse erwartet, dann ist das so ein bisschen wahnsinnig. Und dann war bei uns an der Schule so ein bisschen die Frage, wie können wir den anderen Zugang zu diesen Themen schaffen? Und daraufhin haben wir halt dieses Ding praktisch ausprobiert, mit gemischten Meinungen am Ende des Tages, weil auch da können natürlich Lehrkräfte manchmal nicht loslassen, irgendwie mal Dinge tiefer zu machen, oder anders zu machen. Aber der Grundgedanke war im Prinzip, okay, es wird nicht besser, wir müssen halt einen anderen Weg gehen.
Was braucht es, damit sowas mehr in die Fläche kommt und man grundsätzlich andere Wege geht? Was müsste da Schule verändern und was müsste auch Behörde verändern?
Also Schule ist an sich schon mal ein unfassbares Gewohnheitstier. Sobald man mal aus so diesen Gewohnheiten rauskommt, ist überall Panik, niemand weiß so ganz, was man machen kann. Ich glaube, die Behörde müsste an dieser Stelle einfach weniger regulieren, in vielen Fällen, dass man auch wirklich den Raum hat, solche coolen Projekte zu machen. Und vielleicht auch mal so ein bisschen weg davon gehen, was eine Behörde als Mehrwert in der Bildung ansieht. Und was wirklich Mehrwert in der Bildung ist, denn das Bildungsverständnis der Behörde ist an vielen Stellen sehr eingeschränkt, sehr akademisch basiert oder sehr auf akademische Werte eingeschränkt. Und die müssten eigentlich weg davon kommen und sagen, auch dieser Diskurs ist wichtig, auch Demokratiebildung ist wichtig, auch Medienkompetenz ist wichtig und ein gesamtheitlicheres Bildungsverständnis haben. Und erst wenn wir das tun und so ein bisschen weg davon kommen, dass Bildung nur Precht ist, Precht ist ein schlechtes Beispiel, Bildung nur Faust ist oder sowas. Erst dann werden wir in der Lage sein, auch mal andere Sachen zu tun, die vielleicht nicht irgendwie ein Drama lesen sind oder ein Drama analysieren. Auch das hat seinen Wert, auch das ist wichtig irgendwie. Aber das kann halt in der aktuellen Welt nicht das einzige Bildungsverständnis sein.
Ich würde gerne nochmal auf deinen selber den eigenen Lernprozess tatsächlich da einsteigen, Ilja. Du hast gesagt, dass es ganz wichtig war, diese Resonanz und auch diesen Austausch, also diese unterschiedlichen Perspektiven zu kriegen, um am Ende auch mehr inhaltliche Tiefe zu erreichen. Warum lernt man deiner Meinung nach tatsächlich gemeinschaftlich in so einem Prozess mehr als alleine?
Also wie gesagt, zum einen die unterschiedlichen Perspektiven, aber auch die unterschiedlichen Bedürfnisse. Also ich zum Beispiel, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin ein relativ schneller Lerner, wodurch ich Dinge auch überfliegen kann, dann wende ich die an und dann war es das. Aber unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und manchmal setzt man sich dann auch mit einer Sache irgendwie ein bisschen tiefer auseinander, weil eine andere Person das braucht, aber man selber vielleicht nicht unbedingt. Und dadurch hat man natürlich nochmal ein anderes Verständnis und da auch alle vier Personen irgendwie andere Lesarten oder andere Zugänge zu den Inhalten haben, gewinnt man so einfach total viel Perspektive. Und gerade wenn man so eine heterogenere Gruppe ist, kann man daraus eigentlich nur gewinnen, weil man auch gesellschaftlich total viel über unterschiedliche Personengruppen lernt.
Wenn du jetzt, du hast am Anfang auch gesagt, dass das natürlich auch ein Stück weit Vertrauen erfordert von der Lehrkraft in euch Schüler und Schülerinnen. Was verändert sich da aber noch in der Rolle der Lehrkraft, wenn du darauf selber guckst? Was war da ganz anders?
Ich glaube vor allem, dass die Lehrkraft nicht mehr zum, ich will nicht sagen Lerndiktator geworden ist, sondern die Lehrkraft hat eigentlich ihr Rollenverständnis weg von ich stehe vorne, ich sage an zu ich bin eine Lernbegleitung. Das heißt, das Lernen und das der ganze Inhalt ist eigentlich von den Schülern intrinsisch mehr oder weniger gekommen und die Lehrkraft hat halt dann angegriffen, wenn man nach Unterstützung gefragt hat. Und das führt natürlich dazu, dass Kinder in der Lage sind, hier und da Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen, alles drum und dran, ohne dass man gleich irgendwie eine Lehrkraft hat, die einem so über die Schulter guckt, sondern wirklich nur dann guckt, wenn man sie auch irgendwie aktiv um Hilfe bittet. Und dieser Rollenwechsel ist unfassbar wichtig, weil es natürlich auch Schülern total viel Möglichkeit gibt, sich selbst zu bestimmen, sich selbst auszudrücken, und selbstwirksam irgendwie in diesem Projekt agieren zu können.
Was bedeutet denn das aber auch grundsätzlich für Schule, wenn eine Lehrkraft diese Rolle stärker einnimmt? Auch im Hinblick auf, was du gesagt hast, mal mit Empathie, die Lehrkräfte, auch haben gegenüber Schüler und Schülerinnen. Was gehört da zukünftig stärker rein?
Da gehört zukünftig stärker rein, dass die Machtverhältnisse von Lehrkräften zu SchülerInnen eigentlich total geändert werden. Man kommt natürlich bewertet einen die Lehrkraft in vielen Fällen noch. Man kommt weg von die Lehrkraft macht alle Ansagen. Man hat die Lehrkraft praktisch als extrinsischen Faktor für die Motivation hinzu, die SchülerInnen lernen intrinsisch und wenn sie Hilfe brauchen, dann gehen sie zur Lehrkraft. Und das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Art und Weisen zu arbeiten. Und bei der einen ist man wirklich motiviert, Dinge zu tun. Man kann vielleicht auch mal ein bisschen abweichen von dem, was eigentlich der Plan war und lernt trotzdem was Neues, während man bei dem anderen eigentlich ein relativ rigides System hat. Die Lehrkraft regiert halt von oben herab. Und ich glaube, dass das in der Dynamik und auch in der Beziehungsarbeit unfassbar wichtig ist, weil wenn mehr Menschen selbstbestimmt sind, dann brauchen auch nicht alle unbedingt die Unterstützung. Das heißt, die Lehrkraft kann natürlich auch die Personen, die mehr Unterstützung brauchen, mehr begleiten, als wenn sie alle irgendwie begleiten müsste, wenn sie da vorne steht und ihr Ding machen muss. Und dadurch kann man natürlich tiefere Beziehungen aufbauen.
Ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern, was wir gemeinsam hatten, als wir uns verabredet haben. Und da hast du dich auch zurückerinnert an ein Musical-Projekt, was du auch in der Schule gemacht hast. Und wenn ich jetzt sehe, wie lebendig tatsächlich Digital School Story im Kopf geblieben ist, wie lebendig dann das Musical-Projekt im Kopf ist, was führt eigentlich dazu, dass genau solche Projekte hängen bleiben in Schule so intensiv?
Für mich persönlich war es zum einen die Erfahrung, dass man sich selbst ausprobieren kann. Also das Musical-Projekt war ja irgendwann sogar so, dass wir teilweise noch 3, 4 Stunden länger in der Schule waren, ohne noch Unterricht zu haben. Und wenn man diesen Wechsel hat, dass Leute aktiv in der Schule sind und weitermachen an den Sachen, dann ist das ja ein unfassbar krasser Gewinn. Und beides war eigentlich nur möglich, weil wir uns von Vorgaben gelöst haben. Wir haben uns vom Lernplan gelöst, und so auch zu unseren Lehrkräften ganz andere Beziehungen aufgebaut haben. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich da um 20 Uhr mit meiner Lehrkraft saß. Wir haben noch irgendwie ein Lied fertig geschrieben, wir haben uns Pizza bestellt. Und man bindet ja auch ganz anders mit den Personen. Man lernt die Personen auch alle irgendwie besser kennen. Alle haben so ihre Themenbereiche, weil es gibt ja ein großes Oberthema, Musical. Aber alle sind möglich, sich in allen Bereichen auszuprobieren und haben dadurch eine Vielfalt und erkennen dann auch, wo liegen ihre Stärken und wo liegen ihre Schwächen. Und ich glaube, dass das für uns alle eine total besondere Erfahrung hat. Plus, man hat natürlich ein unfassbar cooles Endprojekt, was man allen Menschen zeigen kann. Also das Musical, da gibt es eine 2 Stunden Aufnahme davon. Und einfach mal zu sagen, ey, ich habe mal ein Musical mitgeschrieben, wir haben es sogar aufgeführt vor knapp 2000 Menschen insgesamt mit allen Aufführungen. Das ist schon cool und das ist natürlich ein unfassbares Erfolgserlebnis im Vergleich zu, oh, ich habe eine Klausur geschrieben und dafür 14, 15 Punkte bekommen. Weil natürlich habe ich am Ende eine gute Note mit Musik bekommen, aber am Ende war uns die Note eigentlich allen mehr oder weniger egal, weil wir alle gewusst haben, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben wirklich coole Sachen auf die Beine gestellt, und das war wirklich viel wertvoller, als am Ende diese Note zu bekommen.
Jetzt, wenn man sich das anguckt, dann sieht man ja, dass man darüber ganz unterschiedliche Zugänge gekriegt haben. Ihr habt aber sozusagen, einmal habt ihr euch mit das Schauspiel erschlossen, sozusagen, mit Kostüm, mit Musik und so, mit Spielen. Ihr habt auf der anderen Seite euch Gedanken gemacht und das erschlossen über das Thema Story. Und man sieht sozusagen, dass es unterschiedliche Medienformate sind, wie sozusagen Dinge auch dann hinterher sichtbar werden. Was hat es auch an den Kompetenzen, die ihr sozusagen darüber gelernt habt und an den Fähigkeiten, was hat es dazu beigetragen, in solchen Formaten Kompetenzen überhaupt zu entwickeln?
Ich glaube, zum einen irgendwie die Übersicht vom Großen und Ganzen zu behalten. Wenn man mal so eine Gruppenarbeit mit 30 Personen macht, dann merkt man, in normaler Schule würde das absolut in die Hose gehen, da würde nichts laufen. Aber so sind wir wirklich mit allen irgendwie in allen Gruppen gegangen und haben es gemeinsam geschafft, koordiniert an Dingen zu arbeiten, und uns auch selber zu koordinieren und Dinge wirklich fertig zu kriegen. Und man gewinnt halt wirklich die Kompetenz, größere Projekte mit super vielen Menschen umzubauen und vielleicht auch mal mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man gar nicht so gerne zusammenarbeiten würde, weil es halt irgendwie für das Projekt ist und alle irgendwie für das Projekt brennen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, diese Teamfähigkeit in der Schule weiter auszubilden.
Jetzt weißt du ja, dass die 4K eine große Rolle spielen in Schule und bisher ja eher unterschwellig so mitlaufen, wenn überhaupt, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, es wird immer sehr auf das Wissen und auf den fachlichen Inhalt sozusagen Wert drauf gelegt und weniger auf die Kompetenzentwicklung. Jetzt sind solche Projekte wie das Musical, wie Digital School Story ja Dinge, die sehr stark auf Kompetenzbildung mit einzahlen. Wie wichtig ist tatsächlich das Thema Kommunikation in Schule, auch im Miteinander unter euch Schüler und Schülerinnen? Und wie trägt auch zum Beispiel die Debattenkultur? Ich meine, du bist ja auch bei Jugend debattiert, sehr aktiv und sehr engagiert. Aber braucht es das nicht sehr viel stärker, um auch den Diskurs unter euch Schüler und Schülerinnen mehr im Hinblick auf Gemeinschaft zu unterstützen und zu fördern?
Absolut. Also Rhetorik war ja früher überall in allen Schulen ganz, ganz hoch angesiedelt. Überall hat man es gelernt. Und dann nach der NS-Zeit war der Begriff Rhetorik ja total negativ behaftet durch eben die Nationalsozialisten. Und seitdem kommt man aus dieser Behaftung von Rhetorik eigentlich gar nicht raus. Obwohl Rhetorik oder Kommunikation eigentlich so die wichtigste Fähigkeit ist, die man in der Gesellschaft haben kann. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wir kommen gar nicht drum herum, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und wenn ich mit anderen Menschen kommuniziere, dann möchte ich ja bitte so kommunizieren, dass es alle verstehen, dass alle irgendwie teilhaben können und dass ich Menschen auch überzeugen kann. Und wenn man diese Kommunikation nicht mehr aufrechterhalten kann, dann zerbricht man als Gesellschaft doch einfach, weil niemand redet mehr mit niemandem, alle machen so ihr eigenes Ding, aber es gibt kein großes Gesamtziel gesellschaftlich. Und ich denke schon, dass diese Kommunikation in der Schule unfassbar gefördert werden kann. Auch vor dem Hinblick von Inhalten, denn natürlich kann ich jetzt hier wunderbar irgendwie die Mitternachtsformel auswendig sagen, ich kann die PQ-Formel auswendig sagen, ich kann alle möglichen Konzepte irgendwie auswendig. Aber wenn ich sie nicht kommunizieren kann, habe ich verloren. Also ich kann technisch ein Wissen oder eine Fähigkeit von 10 von 10 haben, aber wenn meine Kommunikation bei 3 von 10 liegt, dann wird auch niemand erkennen, wie großartig in diesem Thema bin. Das heißt, wir alle müssen irgendwie mehr lernen, wie wir die Inhalte, die wir lernen, auch kommunizieren können und wie wir vielleicht die auch überdenken können, eben mit anderen, wenn andere darauf eingehen. Deswegen würde ich persönlich sagen, so ein Kommunikationsunterricht oder so ein grundlegendes Verständnis von wie funktioniert Kommunikation eigentlich, gehört definitiv in die Schule. Weil ohne Kommunikation können wir unser gemeinsames Leben uns eigentlich abschminken. Beziehungsweise ein friedliches und produktives gemeinsames Leben.
Ilja, das macht ganz viel Spaß, mit dir hier zu sprechen und so viel Einblicke tatsächlich auch zu kriegen und wie ausgewogen du auch Dinge mit reflektierst. Ich würde gerne nochmal in die aktuelle Debatte, wir haben ja auch viel mit Social Media im Moment zu tun draußen. Es geht viel um Verbote, es geht viel um Eingriffe, die da passieren. Was haben eigentlich Debatte, Social Media und Lernen gemeinsam, wenn es darum geht, Dinge auf den Punkt zu bringen?
Also lernen, Social Media, wir haben ja wirklich unfassbar wenig Zeit auf Social Media, um Dinge rüberzubringen. Das heißt, wir wollen ja in den ersten 0,5 Sekunden im Prinzip mit unserer Hook schon alle reinkriegen, dass sie sich da irgendwie unser Video weiter anschauen. Und dasselbe merke ich halt auch so ein bisschen im Unterricht. Wir gehen schnell durch die Themen rüber. Wir haben halt immer so diese Hook, aber die Tiefe fehlt halt einfach. Wir haben halt ganz viele unterschiedliche Hooks zu unterschiedlichen Themenbereichen. Aber sobald es tiefer geht, haben wir eigentlich verloren. Und dasselbe sehe ich leider gerade auch so ein bisschen in der Debattenkultur. Alle reden aneinander vorbei, alle haben so ein bisschen ihre Headlines oder Schlagzeilen. Es gibt so einen tollen Artikel in der Zeit, den ich vor einigen Jahren gelesen habe. Der Gesellschaft geht die Sprache aus, oder uns fehlen die Worte. Und es geht im Prinzip darum, dass dadurch, dass wir in den Medien leben, eigentlich immer alles noch heftiger gesteigert werden muss und wir immer mehr in diesen Superlativ gehen und diese Zwischentöne einfach ausgehen. Und das ist dasselbe, was wir leider gerade auch bei der Debatte um Social Media sehen. Alle haben eigentlich eine Meinung, alle haben so ein bisschen ihre Hook oder ihre Tagline, aber niemand setzt sich wirklich mit der Gegenseite auseinander. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade so ein diffuses Bauchgefühl ist von allen. Dasselbe haben wir ja damals bei den Videospielen gesehen, ob Videospiele Leute zu Mördern machen oder nicht. Da gab es ja auch eine Riesendebatte darüber. Mittlerweile gibt es dazu ja eigentlich relativ gute wissenschaftliche Evidenz, dass das nicht so war, wie es damals dargestellt wurde. Und ich glaube, dass dasselbe auch jetzt so ein bisschen nach dieser Debatte herauskommen wird. Und alle hauen irgendwie drauf, alle sagen so ihre Meinung, aber es bleibt halt bei einer Meinung, es bleibt bei dieser Breite und nicht bei der Tiefe. Und das finde ich total schade. Und ich glaube, dass wenn man über ein Social-Media-Verbot diskutieren möchte, man sich vielleicht auch mal eine Person mit einer anderen Meinung suchen sollte als man selbst.
Das schließt sich ja an, dass wir uns grundsätzlich auch so mit anderen Meinungen eher auseinandersetzen sollten, statt immer nur den Kuschelkurs zu wählen und den einfachen Weg zu gehen. Wie wichtig ist tatsächlich, das auch sowas aushalten zu können, Eliot? Das hast du ja über dein Jugenddebattiert auch gelernt. Müssen wir das viel mehr lernen, Dinge auch mal auszuhalten und auch mal stehen zu lassen?
Total. Also ich persönlich bin da auch immer ganz schwierig. Ich habe auch das Bedürfnis, immer zu diskutieren mit allen Menschen. Aber ja, ich glaube, dass es Punkte gibt, an denen man sagen muss, okay, dann hast du deine Meinung und ich habe meine Meinung. Und dann muss man sich halt mit der Person, wenn man weiter mit dieser Person irgendwie zusammen sein will, mit der arbeiten muss oder sowas, auf die Dinge, die man irgendwie gemeinsam hat, fokussieren, und nicht immer auf die Unterschiede. Denn nur wenn man sich auf die Gemeinsamkeiten fokussiert und bei den Gemeinsamkeiten anknüpft, kann man auch irgendwie ein positives Miteinander schaffen. Und ich glaube auch da, das ist so ein bisschen meine große Erkenntnis aus diesem Jahr. Manchmal ist es auch okay, wenn man das Gespräch einfach beendet und sagt, okay, das führt gerade zu nichts. Du willst unbedingt recht haben, ich will unbedingt recht haben. Und das ist einfach nicht mehr konstruktiv. Wir kommen nicht weiter, wir drehen uns einfach die ganze Zeit nur im Kreis. Und das auszuhalten, als ich das erste Mal gemacht habe, das war ja unfassbar schwierig. Und das ist ja auch für unfassbar viele Menschen schwierig. Und das hat dann auch so ein bisschen was mit Impulskontrolle zu tun, weil dasselbe sehen wir auch auf Social Media. Sobald man irgendwas sieht, was einem nicht passt, dann schreibt man gleich einen bösen Kommentar und sagt, ach, das kann doch nicht wahr sein, was eine Unverschämtheit. Aber ich glaube, manchmal muss man Dinge auch einfach stehen lassen. Man sollte nicht alle Dinge stehen lassen. Ich glaube, gerade wenn es um Herabwürdigung von Menschen geht, um Sexismus und all diese Dinge, dann sollte man sich auch klar dagegen stellen. Ich glaube aber, dass viele Dinge den Konflikt manchmal vielleicht auch gar nicht wert sind und man manchmal nicht unbedingt mit jeder Person über alles diskutieren muss.
Wir haben denn die Projekte, über die wir jetzt gesprochen haben, also auch Digital School Story oder das Musical-Projekt, wie haben die deine Erfahrung und deine Sicht auf Schule nochmal verändert und wie haben die dich tatsächlich in Wirkung und Haltung gestärkt?
Also das Musical muss ich sagen, ich habe ja jetzt letztens mein Abiturbuch ausgefüllt mit meinen Highlights und da habe ich das Musical tatsächlich hingeschrieben. Das war von allen 12 Jahren, die ich jetzt in der Schule war, wirklich für mich mit Abstand die schönste Erfahrung. Also ich habe noch nie irgendwie in der Schule was gemacht, wo ich gesagt habe, ey, das hat mir so viel Spaß gemacht, da habe ich so viel Zeit rein investiert, da war ich immer da. Und ich habe auch noch nie wirklich so gut mich mit einer Lehrkraft danach verstanden, wie mit der Person, mit der ich das Musical gemacht habe. Und das war das erste Mal, wo ich für mich persönlich den richtigen Moment hatte, an meiner eigenen Schule zu sagen, Schule kann auch richtig gut sein, Schule kann auch Dinge machen, Schule kann Dinge schaffen. Man muss sich halt nur so ein bisschen von den Rahmenplänen an manchen Stellen lösen. Und mir hat dieses Projekt persönlich in meiner Haltung und auch in meinem Engagement unfassbar viel Hoffnung gegeben, weil ich wirklich gemerkt habe, es geht anders, man kann es anders machen. Alle haben mitgemacht, alle waren unfassbar intrinsisch motiviert und das sogar von Menschen, die von Anfang an eigentlich gar nicht mitmachen wollten. Sogar die waren am Ende irgendwie dabei und hatten richtig Spaß. Und das hat mir wirklich unfassbar viel Motivation, Kraft und Hoffnung gegeben. Dasselbe auch damals bei Digital School Stories, da war ich vielleicht nicht so politisiert und auch noch nicht so engagiert, weil es gerade am Anfang meiner Zeit auf meiner neuen Schule war. Aber auch da,
Welche Jahrgangsstufe war das nochmal,
in der
EJ?
9. Klasse. Aber auch da war das natürlich dann noch krasserer Kontrast zu meiner alten Schule, weil ich auch da gemerkt habe, oh, es kann ja ganz anders gehen, man kann ganz andere Dinge machen. Und mich hat das total bereichert, vielleicht mal aus diesem klassischen, ich lerne jetzt meine Vokabel aus meinem Buch auswendig, Denken rauszukommen und zu merken, oh, es gibt total viele Handlungsmöglichkeiten in der Schule. Man kann Schule ganz, ganz unterschiedlich ausgestalten und es funktioniert trotzdem oder es funktioniert sogar besser. Und das hat mich für mein Engagement für diese Themen unfassbar geprägt.
Wenn du einer skeptischen Lehrkraft in einem Satz erklären müsstest, warum solche Formate echtes Lernen auslösen, was würdest du sagen?
Ich glaube, vielleicht ganz grundlegend, auch Lehrkräfte machen Fehler. Es ist auch okay für Lehrkräfte Fehler zu machen. Und auch aus diesen Fehlern kann man lernen. Aber man kann auch nur Gewinn machen, wenn man vielleicht mal Dinge ausprobiert. Und entweder sie werden richtig gut oder sie werden ein kleiner Rückschlag. Aber am Ende ist es im Großen und Ganzen auch nur ein kleiner Rückschlag. Und ich denke, es ist ein sinnvoller Schritt, auch mal andere Dinge auszuprobieren.
Ich würde gerne mit dir nochmal auf dein Bundesengagement sozusagen mit rüber gucken, nämlich auch das Thema mentale Gesundheit, was ja ganz viel diskutiert wird und was dir persönlich auch wichtig ist, wenn man sagt, man engagiert sich da auch nochmal zusätzlich drin. Warum ist für dich das tatsächlich ein zentrales Momentum, mentale Gesundheit?
Also zum einen habe ich natürlich auch total viele, viele Menschen in meinem Umfeld. Wenn man sich die Statistiken dazu anguckt, hat statistisch gesehen eigentlich jeder Schüler und jede Schülerin mindestens eine Person im Umfeld, meistens sogar mehr, die dieses Thema direkt betrifft und auch wirklich hart betrifft. Und ich persönlich bin der Meinung, wir sehen diese Studien jetzt schon vor Corona, gerade während Corona. Wir sind immer noch nicht bei dem Vor-Corona-Level, wenn man diese Zahlen anguckt. Dass es unfassbar vielen Menschen wirklich, wirklich schlecht geht. Und da muss man einfach was dagegen machen. Und da ist auch so ein bisschen der Punkt, dass Schule natürlich nicht als einziger Faktor irgendwie da ist, der krank macht. Aber Schule kann natürlich für viele Menschen ein Großteil der Lösung sein. Weil das, was viele Menschen zum Beispiel krank macht oder besorgt, sind Kriege, die Klimakrise, wenn man sich die Zahlen dazu anguckt. Aber Schule kann da ja auch entgegenwirken, wenn wir sagen, okay, wir thematisieren Kriege, wir thematisieren die Klimakrise, wir setzen uns damit wirklich differenziert auseinander, weil viele junge Menschen fühlen sich total alleingelassen mit diesen Krisen und diesen Themen, und haben auch einfach, ich will nicht sagen wenig Verständnis, aber wenig Perspektive zu diesen Themen. Gerade ältere Menschen sind ja deutlich entspannter mit solchen Sachen, weil sie sowas schon oft mitgemacht haben. Und junge Menschen nicht. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt mit der Corona-Zeit, was ich ganz viel gehört habe, ist, wie kann das denn sein? Das waren nur ein paar Jahre von so 40-jährigen Menschen. Aber nehmen wir mal an, man ist 6 nach der Corona-Pandemie, dann hat man 3 Jahre seines Lebens damit verpasst, also die Hälfte des Lebens. Und für gerade jüngere Menschen ist das prozentual zum Gesamtlebensanteil viel größer und deswegen nehmen sie es auch viel stärker wahr als ältere Menschen. Ich glaube, dass da gerade älteren Menschen so ein bisschen die Perspektive und die Empathie dafür fehlt, dass Kinder eine ganz andere Perspektive auf die Dinge und die Krisen in der Welt haben, und sich deshalb natürlich auch einfach stärker damit irgendwie belastet fühlen als ältere Menschen, weil sie es nicht einordnen können. Und diese Einordnung muss aus meiner Sicht in der Schule stattfinden.
Wie können denn solche Formate tatsächlich auch dazu beitragen, dass man damit resilienter wird und dass damit auch, wenn du sagst, Schule ist so ein wichtiger Faktor, dass sich damit tatsächlich auch mentale Gesundheit der Schüler und Schülerinnen verändert?
Also ich glaube vor allem, was an diesen Formaten hilft, ist es, Differenzen oder auch Widersprüchlichkeiten irgendwie auszuhalten. Man spricht bei Resilienz auch immer von Ambiguitätstoleranz, so ein Begriff dafür. Und es ist wichtig, dass man, wenn man in diesen Formaten in den Diskurs geht, auch damit klarkommt, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, wenn es Widersprüchlichkeiten wird, und nicht gleich die ganze Welt dadurch zusammenbricht. Und ich glaube, gerade wenn man so intensive Gruppenarbeiten oder Formate fördert, wo alle miteinander zusammenarbeiten müssen und auch alle mitarbeiten, dann fördert uns das gesellschaftlich im Zusammenhalt unfassbar, weil wir eben lernen, damit umzugehen, wenn andere Menschen andere Meinungen haben, wenn andere Menschen Blödsinn machen oder auch wenn wir selber Blödsinn machen und dafür Kritik bekommen. Und ich glaube, dass das für unser gesellschaftliches Zusammenleben total förderlich ist, wenn das Kinder im jungen Alter bereits lernen, dass man vielleicht nicht immer seinen Willen bekommt in der Demokratie, dass man vielleicht auch manchmal seinen Willen bekommt, weil man die besseren Argumente hat, und dass man einfach gemeinsam als Gesellschaft an Problemen arbeiten muss und nicht diese Spaltung hat zwischen Alten und Jungen. Ich mache das ja auch sprachlich die ganze Zeit, wobei ich persönlich ja der Meinung bin, dass ich auch mit den älteren Menschen irgendwie zusammenarbeiten muss, um die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass gerade da diese Resilienz, mit anderen Menschen zu leben und auch nicht allein zu sein, total hilfreich ist.
Wenn ich mir das so angucke und wir ja ganz stark immer das Thema Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit mit diskutieren, welchen Anteil hat daran tatsächlich dann Schule für dich, Ilgert?
Also die Wahrheit ist, dass die Eltern die größten Faktoren sind in dem Thema Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, beziehungsweise der Haushalt und der sozioökonomische Hintergrund auch in vielen Fällen. Also es ist ja tatsächlich so, aktuell immer noch so, dass Menschen, die aus einem Bildungs- oder Kinder von Nicht-Akademiker-Eltern teilweise immer noch bis viermal so hohe Chancen haben, durch das Abitur durchzufallen, wie Kinder von Akademiker-Eltern. Und das ist ja ein unfassbar krasser Einschnitt. Und eine unfassbar krasse Ungerechtigkeit. Und ab dem Moment, wo es diese Statistik bundesweit gibt, sollte man sich fragen, okay, da ist ein Problem, wie lösen wir dieses Problem? Aber viele behandeln auch Bildung immer wieder als Privatsache. Das sieht man auch gerade in der aktuellen Bundesregierung, wird alles immer sehr schön auf die Privatsache geschoben, was auch so ein bisschen daran liegt, dass die Eltern das Erziehungsrecht des Kindes haben. Das kann man den Eltern nicht einfach absprechen. Das heißt aber auch, dass Schule bei Eltern eigentlich Kompetenzen schaffen müsste in vielen Fällen. Da kann ich Schulen wirklich nur empfehlen, macht Elternabende, ladet die Menschen ein, führt Elterngespräche. Denn die Eltern sind neben der Schule der größte Faktor. Und die Schule kann nicht dem entgegenwirken, was aus dem Elternhaus kommt. Sie kann es versuchen, aber es kann nicht alleinige Aufgabe der Schule zu sein. Das kann Schule nicht leisten. Das heißt, die Schule muss auch einfach wirklich mit den Eltern in Kontakt treten.
Ich würde gerne mit dir nochmal auf dein Gesamtengagement einmal gucken, mit dem, was du jetzt als Schülersprecher, nachher auch als Landessprecher, dann in der Bundesschülervertretung, was du dir da selber für Ziele gesteckt hast und wo du sagst, da hätte ich noch ein bisschen mehr hinten dran sein sollen, damit das auch passiert. Gibt es da Dinge, die für dich noch nicht erledigt sind, Eliot?
Also was mein größter Wunsch wäre, was aber vielleicht noch klappt, ist tatsächlich das, was ich gerade mit dem Startchancenprogramm mache. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass wir SV weiterhin stärken, und es wirklich schaffen, an jeder Schule einzeln eine Schülervertretung wirklich zu verankern, die nicht nur pro forma auf dem Papier da ist. Und das ist das, was ich für mich persönlich noch nicht geschafft habe, wo ich aber jetzt auch noch weiterhin das nächste Jahr irgendwie dran arbeiten werde. Ich würde sagen, dass die Bundesschülerkonferenz gerade jetzt im letzten Jahr und der Kampagne einen unfassbaren Fortschritt gemacht haben. Ich meine, wir haben ein Thema, also das Thema der mentalen Gesundheit und wie schlecht es den jungen Menschen gibt, wirklich medial total stark platziert. Es gibt überall mittlerweile Diskurse über das Thema. Wir waren auf der Spiegel-Titelseite, wir waren wirklich überall. Und ich sage, dass man damit was sehr Gutes angestoßen hat, auch wenn es nicht meine Aufgabe sein kann, das zu Ende zu führen. Das muss man bei Schülervertretung immer irgendwie im Blickwinkel haben. Man kann Dinge anstoßen, man kann manche Dinge auch zu Ende kriegen, wenn man sie überarbeitet oder wenn man sie weiter verfolgt, weil andere angefangen haben. Aber am Ende des Tages ist es eine sehr fluide Struktur, Und man muss auch irgendwann dann loslassen und es neuen Menschen geben, weil man natürlich auch die Schülerperspektive irgendwann einfach verliert. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich habe für viele Menschen sehr gute Grundbausteine gelegt, da weiterzumachen, wenn sie das wollen und wenn das in ihrem Interesse ist. Und einige Projekte werde ich jetzt natürlich auch noch irgendwie abschließen wollen.
Ich würde gerne noch eine Frage in die Zukunft mit dir machen, nämlich wenn du auf Schule guckst und sagst, in 5 Jahren, was darf an Schule nicht fehlen oder sollte da nicht fehlen, Ilgert?
Ich glaube, was an Schule in 5 Jahren definitiv nicht fehlen sollte, sind zu einem Lehrkräftemangel. Aber ich glaube, vor allem darf an Schule nicht mehr fehlen, dass wir Angst haben, über Themen zu reden. Schule sollte nicht der Ort sein, an dem es total viele Tabuthemen gibt, weil sonst fühlen sich Kinder mit den Themen einfach allein gelassen. Das heißt, Schule muss ein Schutzraum und ein Wohlfühlort sein, in dem man über Dinge einfach sprechen kann. Ohne dass es gleich eine Krise ist oder Lehrkräfte dem aus dem Weg gehen. Denn auch Lehrkräfte haben ja teilweise Angst, über so komplexe Themen wie Krieg im Iran oder sowas zu reden. Und ich glaube, dass es von beiden Seiten allen helfen würde, wenn die Schule ein Ort wird, wo man über solche Themen reden kann, wo man solche Themen auch thematisieren kann.
Ich sage vielen, vielen Dank für den Austausch, für das Gespräch und auch deine Perspektiven da drin. Und freue mich natürlich, mit dir auch gemeinsam zu gestalten und zu gucken, wie das weitergeht in Schule. Und ich schenke dir noch das letzte Wort. Was möchtest du unseren Hörerinnen noch mit auf den Weg geben?
Ja, erstmal auch vielen, vielen lieben Dank für die liebe Einladung. Ich glaube, was allen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch oder bekannt sein sollte, ich glaube, wir alle wissen eigentlich, was Schule braucht. Die Studienlagen dazu sind eigentlich relativ eindeutig seit mehreren Jahren. Sie verändern sich nicht, sie werden teilweise auch noch schlimmer. Und trotzdem gehen die politischen Antworten immer wieder in die andere Richtung. Und trotzdem haben wir größere Regelklassen, trotzdem belasten wir Lehrkräfte mehr. Und ich glaube, das Einzige, was man da tun kann, zum einen ist es zum Beispiel einerseits sich selber zu engagieren, aber auch vielleicht Menschen zu wählen, die in dem Sinne einfach Bildungspolitik machen wollen, die die richtigen Antworten auf die Probleme liefert.
Vielen Dank und dann bleiben wir da dran. Mach's gut.
Tschüss.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.